Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle, die glaubten, waren am selben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jeden so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl, in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollen. Schwestern und Brüder, das wäre die erste Lesung des heutigen Weißen Sonntags hier in unseren Kirchen im Südosten Münsters gewesen. Aus der Apostelgeschichte, dem zweiten Werk des Lukas zugeschrieben. Eine faszinierende Beschreibung der Urgemeinde, eine faszinierende Beschreibung, wie das Evangelium Gottes Ausbreitung findet. Und dieser Text, den wir gerade eben gehört haben, er ist eingebettet in den Kontext verschiedener anderer Stellen. Und vor ihm gibt es einmal die Wirklichkeit des Heiligen Geistes, wie der Geist auf die Jünger Jesu hinunterkommt. Dann als zweites die begeisternde Predigt des Petrus und dann die Taufe von mehreren tausend Christinnen und Christen. Und dann das eben gehörte, die Beschreibung der idealen Gemeinde, die inspiriert ist von der Lehre der heiligen Apostel, die bezeichnet ist durch die Gemeinschaft, wie die Christinnen und Christen leben, wie sie miteinander das Brot brechen, wie sie beten und wie sie eine ganz faszinierende Form der Gütergemeinschaft haben. Und liebe Schwestern, liebe Brüder, die Gemeinschaft der Christinnen und Christen und das Brotbrechen, das sind die beiden Pfeiler, die in der urchristlichen Gemeinde eine Eucharistiefeier umfassten. Und wenn wir den Text ernst nehmen, diese Form der urchristlichen Eucharistie wahrnehmen und den täglichen Besuch der Tempel, wird deutlich, dass die Urchristinnen, Urchristen sich wahrlich auch und noch ganz intensiv als Juden bezeichneten. Traumhaft, dieses Ideal, was uns dargestellt wird. Wenn wir aber ehrlich sind und ein paar Seiten weiterschlagen in der Apostelgeschichte, wenige Kapitel später wird beschrieben, wie diese Urgemeinde untereinander Betrug erlebt und wie alles auseinanderbricht, was so idealtypisch beschrieben worden ist, wie alles so menschlich wird. Schwestern und Brüder, und dann vielleicht einmal einen Blick auf die Zeit, in der wir heute, jetzt hier in Münster, in Deutschland, in Europa, in der Welt sind, aber vielleicht sehr stark bewusst in unserem Land. Nach einer Zeit der vergangenen Wochen von großer Solidarität, von Rücksicht untereinander und einer Achtsamkeit auf den Nächsten, von einer sehr ruhigen Öffentlichkeit erlebe ich die letzten Tage schon so, dass sie wieder stärker durchzogen ist vom Streit, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Kirche als auch in der Wirtschaft. Wer darf jetzt was? Warum wird gestellt die Frage, warum öffnen Autohäuser und Möbelhäuser, aber in der Kirche müssen die Türen zubleiben? Warum darf man Geschäfte über 800 Quadratmeter öffnen und unter 800 Quadratmetern öffnen und über 800 Quadratmetern darf man es nicht? Muss man möglicherweise so eine Form von Schutzrückzug schaffen von Risikogruppen? Soll man das tun oder darf man es nicht? Und all diese Fragen werden gerne jetzt mit dem großen Thema von Grundrechtsdiskussionen geführt. Wer darf was und welches Grundrecht sticht das andere? Ich erlebe sehr wohl den Streit von Abwägungen wirtschaftlicher, persönlicher, kirchlicher, medizinischer, gesellschaftlicher Interessen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich gebe zu, zwei kleine Aussagen aus einer großen Zeitung gehen mir nahe. Die eine sagt, man möchte wahrlich nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken, die das jetzt entscheiden müssen. Und ein zweites, scheinbar sind einige Millionen der 80 Millionen Fußballtrainer hinmutiert zu Virologen in Deutschland. Und alle wissen es besser. Noch einmal der Blick auf die Apostelgeschichte. Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jeden so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl. In Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk, und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Schwestern und Brüder, vielleicht helfen uns ja gerade die Apostel, die Impulse der Idealgemeinde in der Zeit heute. Da wäre eben am Anfang die inspirierende Lehre der Apostel, an der die Urgemeinde festhielt. Vielleicht müssen wir einmal wieder die Mühe wahrnehmen, aufzubrechen, aufzustehen und uns religiös, spirituell bilden zu lassen oder selber zu bilden oder vielleicht einfach mal Fragen zu stellen an Seelsorgerinnen und Seelsorger, an geistliche Begleiterinnen und geistliche Begleiter, aber eben auch an wissenschaftliche Theologinnen und Theologen und vielleicht einfach an praktizierende Christinnen und Christen. Und wie ist das mit der Gemeinschaft, so schwer das ja im Moment auch gehen mag? Aber wir dürfen die Menschen nicht vergessen, sowohl die, die um uns herum sind, mit denen wir sonst immer Kontakt gehabt hätten, als auch die, die am Rand sind. Gemeinschaft vielleicht auf andere Art und Weise zu schaffen, Kontakt zu halten oder wieder herzustellen, digital und analog. Und vielleicht sogar mit anderen Menschen auf digitale und analoge Art und Weise zu beten und davon zu sprechen. Und dann das gebrochene Brot. Ja, wie schwer fällt es uns, wahrzunehmen, dass wir nicht in Gemeinschaft das Brot brechen können. Aber hat denn irgendjemand ernstzunehmende Gründe, warum es nicht einen Hausgottesdienst geben darf, in dem eine Wortfeier stattfindet mit den Texten des Tages und eine Agape, ein Liebesmahl, wo Essen geteilt wird, auch Brot vielleicht gebrochen und Wein geteilt wird, auch im Wissen darum, dass das nicht Eucharistie ist? Müssen wir uns nochmal wieder erlauben, dass es auch Einzelne geben darf, die stellvertretend für andere Eucharistie feiern und die Gedenken und die Bitten mit in diese Feier, in diese kleinen Feiern hineinnehmen? Ein vierter Impuls aus dieser Idealgemeinde ist das Gebet. Unser zuständiger Weihbischof Stefan Zekon sprach in einem Interview, das in den letzten Tagen in der Kirchenzeitung erschienen ist, sehr intensiv davon, es braucht neue Gebetsschulen, da will ich ihm recht geben. Aber ich glaube, wir brauchen sehr differenzierte Schulen des Gebetes. Manche vielleicht theoretisch, manche vielleicht ganz praktisch, manche vielleicht ganz lebenspraktisch. Denn, liebe Schwestern, liebe Brüder, Menschen beten ganz unterschiedlich. Ich glaube sehr wohl in aller Unterschiedlichkeit, dass es das Ideal gibt, dass wir als Christinnen und Christen lernen möchten, ein ganz persönliches Gebetsleben zu führen. Und dass dieses persönliche Gebetsleben das Fundament einer ganz personalen, persönlichen Gottesbeziehung ist. Damit eben das tragfähige Fundament unseres Glaubens. Und dann Der fünfte Impuls aus der Idealgemeinde, vielleicht der schwierigste, die Gütergemeinschaft. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gütergemeinschaft nicht heißt, dass wir in einem irgendwie gearteten sozialistischen Sinne sagen, allen gehört immer alles. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass uns die Apostelgeschichte aufrüttelt, weil nämlich Besitz etwas bedeutet. Es bedeutet, dass es eine existenzielle Verantwortung gibt, die aus dem Besitzen von Gegenständen, von Vermögen sich ableiten lässt. Und da, liebe Schwestern, liebe Brüder, ist die Verantwortung, die existenzielle Verantwortung aus dem Besitz völlig unabhängig davon, nicht in der Menge, aber in der Qualität, wie viel jemand hat oder wie wenig jemand hat. Und aus der Tatsache, allen gehört alles, ergibt sich noch eine zweite Wirklichkeit, nämlich die echte, ernstzunehmende Wertschätzung eines jeden Menschen. Denn ein Mensch wird nicht dadurch wertvoll, dass er viel hat, viel kann oder viel darstellt, sondern ein Mensch wird wertvoll aus Gottes Augen dadurch, dass er ist. Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren am selben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl, in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Amen. Jesus Christus ist durch verschlossene Türen hindurch den Jüngern erschienen, hat ihnen Mut gemacht und ihre Zweifel zerstreut. Sorge und Zweifel bestimmen auch heute für viele Menschen das Leben. Für sie und auch für uns wollen wir beten.
Wir beten für alle Menschen, die unter der Coronavirus-Pandemie leiden und unter deren Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland und Europa und überall auf der Welt. Du, Gott des Mutes und der Stärke,
wir bitten dich, erhöre uns.
Für die Verantwortlichen in Wissenschaft und Politik, die sich um einen ausgewogenen und behutsamen Ausstieg aus den Einschränkungen bemühen, besonders auch für diejenigen, deren Blick dabei auf alle Menschen gerichtet ist. Du, Gott des Mutes und der Stärke,
wir bitten dich, erhöre uns.
Für die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, für Pflegerinnen und Pfleger in den Senioreneinrichtungen, die sich um besonders Schutzbedürftige kümmern, und für alle, die nach Mitteln und Wegen forschen, um Menschen zu heilen und alle nachhaltig zu schützen. Du, Gott des Mutes und der Stärke,
wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für die Menschen, die seit Wochen in Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln ausharren, insbesondere für die unbegleiteten Kinder und Jugendlichen, deren Aufnahme in Europa zugesagt worden ist. Du, Gott des Mutes und der Stärke,
wir bitten dich, erhöre uns.
Beten wir auch für alle Menschen, die ihre Hoffnung im Glauben spüren und ihr Vertrauen auf die Gemeinschaft in ihren Kirchen setzen. Und für die vielen, die die Botschaft des Evangeliums auch unter den Bedingungen des Versammlungsverbots zu den Gläubigen und in alle Welt tragen. Du, Gott des Mutes und der Stärke,
wir bitten dich, erhöre uns.
Wir beten für alle Kinder, die sich auf ihre Erstkommunion vorbereitet und gefreut haben, und für ihre Familien. Du, Gott des Mutes und der Stärke,
wir bitten dich, erhöre uns.
Für alle, die ihre Kranken und sogar die sterbenden Angehörigen nicht besuchen und begleiten dürfen. Für alle, die sich nach menschlicher Nähe in ihrer Einsamkeit sehnen. Du, Gott des Mutes und der Stärke.
Wir bitten dich, erhöre uns. Gütiger Gott, dein Sohn Jesus Christus hat uns gezeigt, welche Heilkraft vom Glauben und von der Liebe ausstrahlen kann. Wir danken dir für sein Leben und seine Auferstehung. Er gibt uns Mut und Zuversicht, hier und jetzt und bis hinein in deine Ewigkeit. Amen. Segne uns der gute Gott, der uns Stärkung gibt in diesen so außergewöhnlichen Zeiten. Er segne uns und all die, die in unserem Herzen wohnen, an die wir an diesem Tag, in diesem Moment ganz besonders denken. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in den Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja.